Also für so einen Tisch aus Eichen, Massivholz kannst du im Möbelhaus auch mal schnell deine 2000 Euro lassen. Der kostet bei uns unter 1000. Allein dieser Schmerz, du hast hier einen Tisch, der wiegt dann 80, 90 Kilo. 2024 an Black Friday haben wir, glaube ich, an einem Tag 150 Stück davon verkauft. Erklär das mal deinem Logistiker.
Wir bei Cosa haben uns die letzten Wochen vorgenommen, einfach vor allem junge Founder zu interviewen, die sehr geile Success Stories bisher im Markt geschafft haben. Und genau dazu haben wir heute den lieben Lukas eingeladen. Lukas ist Geschäftsführer von Holz for Home, hat in den letzten 3 Jahren sein Unternehmen jetzt hat auf knapp 7 Millionen Euro Umsatz hochgefahren. Hat mir vorhin erzählt, dass er, glaube ich, mit 22 Jahren, hast du vorhin gesagt, diesen Laden übernommen hat und aus einer völlig anderen Branche hochgefahren hat. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Einfach mal so ein bisschen reinhören, wie war Lukas seine Story, wie hat er das in den letzten 3 Jahren geschafft? Und du hast vorhin noch schon kurz, als wir im vorherigen Gespräch waren, noch so ein bisschen erzählt, du hast auch Bock, ein bisschen über die AI-Themen zu sprechen, was da in eurem Segment gerade schon geht. Und genau, deswegen würde ich sagen, springen wir einfach mal rein und let's go.
Ja, nice. Wir springen am besten erstmal vorne rein, ne? Nicht,
ja,
nicht gleich in AI-Themen und sonst was. Nein, also grundsätzlich, ich sag mal, ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier ausgraben können gemeinsam. Ich glaube,
gerne.
das wird ganz cool. Mehrwert müssen wir irgendwo bieten. Ich glaube, ein paar Themen graben wir gleich aus, die echt
Ja.
Spaß machen können. Und ja, lass uns reinspringen, gucken
Ja.
wir, was geht.
Also ich glaube, es ist immer so zu Beginn im Podcast einfach kurz ein bisschen zu scheren, warum hast du jetzt die Berechtigung, heute was zu erzählen. Ich kann es zumindest nur von meiner Seite beurteilen. Wir haben uns jetzt vor, glaube ich, knapp einem Jahr kennengelernt. Du hast mir ein bisschen gezeigt, wo ihr steht. Ich glaube, es ist ein wahnsinnig schwieriger und auch kompetitiver Markt, in dem ihr euch da bewegt. Und da trotzdem halt einfach auf einen, aus meiner Sicht, was du mir so erzählt hast, sehr ertragsbringendes Geschäft mit jetzt knapp 7 Mio Umsatz dieses Jahr in 3 Jahren hochzufahren, ist schon aus meiner Sicht etwas, was dir die Aussagekraft verleiht, uns heute ein bisschen was zu erzählen. Aber vielleicht, bevor wir jetzt direkt in das Ping-Pong reinspringen, Lukas, du hast mir vorhin gesagt, du hast irgendwie noch studiert, hast dann nebenbei schon irgendwie Side-Hustles gemacht und hast dann irgendwie die Option bekommen, regional reinzuspringen bei jemandem, der, glaube ich, gerade Brennholz damals verkauft hat. Aber erzähl einfach mal, wie ist das ganze Ding losgegangen?
Ja, also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich habe irgendwie relativ früh damit angefangen, mich vor allem auch für den China-Import und Co. zu interessieren. Hab relativ früh auch dann ja irgendwie den Schritt ins Marketing gemacht, habe mit 18 sofort dann irgendwie ein Gewerbe angemeldet und Marketing quasi agenturmäßig, nenne ich es jetzt mal, gemacht. Aber ich ja hatte nicht so richtig oder hatte dann langfristig nicht so Bock, immer zu Kunden zu fahren und diesen ganzen Kram zu machen. Und wollte dann irgendwie die Ads für mich selbst oder meine Brands machen. Und da war irgendwie der naheliegendste Weg am Ende der E-Commerce, ne? Und da sind wir dann wirklich, oder bin ich dann, keine Ahnung, ich meine mit 18 erstmal Gewerbe rein. Und dann hatte ich tatsächlich über die irgendwie 3, 4 Jahre, bis es dann zu Holz for Home kam, ja, so zwischen 4 und 8 unterschiedliche Brands, die aber immer so kleiner geblieben sind, irgendwo bei 40, 50.000 Euro Jahresumsatz, jetzt immer nur so, ich nenne es mal Spielereien. War natürlich ganz cool, aber jetzt nichts Großes. Genau, und ich habe da dann schon irgendwie so ein kleines Informatikstudium begonnen. Ich nenne es ein kleines Informatikstudium mit, wie wir gerade schon gesprochen haben, wenig Anwesenheit. Deswegen ist es mein kleines Informatikstudium. Nein, und dann ja, kam irgendwie 2023 so die Chance, hier mit Holz for Home oder Holz for Home als Projekt zu übernehmen. Einfach aus einer ja sehr ausweglosen Situation, sage ich mal. Der Shop war da ein paar Monate alt, hatte genug Mitarbeiter, aber keinen Umsatz. Und ja, war halt irgendwie so ein in der Phase noch, also die Monate, die da liefen, da war gerade das Thema Ukraine-Krise und so weiter relativ frisch und entsprechend auch die Gasknappheit. Und dann lief da Brennholz. Und das Brennholz lief verhältnismäßig gut. Dafür, dass man keine Ads gemacht hat oder überhaupt den E-Commerce gar nicht verstanden hat, waren da irgendwie die 50, 60, 70.000 Euro Monatsumsatz dann reingekommen. Aber da hat man dann auch relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie ein Hype ist, der dann schnell auch zu Ende geht. Und dann sollte Holz for Home irgendwie vom Tisch, ne?
Was hast du für Produkte damals in deinen Side-Hustles davor verkauft? Also was waren das für Shops, die du
Boah,
da...
das ist
Nicht erzählen.
alles. Nein, also Klassiker, Tierzubehör, Schmuck, was hatte ich denn dann noch? Küchenzubehör. Ich hatte eine Zeit lang auch eine Marke für Autopflegemittel, dann die ganzen Textilien und so weiter immer aus China importiert und ja, Pflegemittel, Reinigungsmittel dann irgendwie so zwei Orte weiter, irgendwie 20, 30 Kilometer von hier abfüllen lassen. Und ja, dann in die Richtung. Und ja, nie so den Absprung da geschafft oder diesen Sprung ja, daraus ein richtiges Business mit Mitarbeitern und Co. zu machen. Und da kam natürlich mit Holz for Home dann irgendwie die Steilvorlage. Das Team saß hier, es gab nur keinen Umsatz. Das heißt, es konnte eigentlich nur besser werden mit meinem Einstieg. Und das ist es dann auch. Wir haben Holz for Home dann vom Brennholzhandel, sage ich mal, jetzt mehr zum Möbelhändler gemacht. Möbelhandel eine sehr, sehr interessante Branche, gerade weil, ja, ich finde, du hast im Möbelhandel sehr wenig Marken. Also es ist viel, es läuft über die Möbelhäuser. Du sagst dann, ich habe meinen Tisch bei XY gekauft, aber das ist ja am Ende nicht die Marke, das ist ja nur das Möbelhaus. Ja, da bewegen wir uns jetzt mit, ich glaube, einem ganz anderen Ansatz als alle anderen und vor allem ja auch ja vielen vielen interessanten neuen Möglichkeiten, auch margenmäßig da andere Geschichten zu fahren. Aber da können wir gerne gleich noch drauf kommen.
Ja, wenn du jetzt sagst, ihr macht es anders. Ich glaube, dass es jetzt auch nicht überspitzt ist zu sagen, dass in der gesamten Branche gerade einfach man gerade bei sehr hochpreisigen Produkten das schlechte Konsumklima merkt, hohe Meta-CACs, einfach auch Schwierigkeiten, konstant und planbar eine gewisse Retention zu erzeugen. Wenn du jetzt sagst, ihr macht was anders. Was macht ihr denn anders? Also was denkst du, was differenziert euch und was ist,
Also ist halt die Frage, wozu differenzieren, ne? Zu anderen E-Com-Brands differenzieren wir uns vielleicht gar nicht so stark, weil, wie ich dir vorhin auch gesagt habe, wir versuchen da am Ende, wir haben kein hochinnovatives Produkt. Wir haben im Endeffekt, wir haben die Basics und die versuchen wir in ihrer Bestform irgendwie umzusetzen. Im Gegensatz zu, also wenn du dann Möbelhändler oder andere Möbelhersteller betrachtest, da machen wir ganz viel anders. Und das merken wir dann auch, wenn wir in die lokalen Märkte irgendwie rein wollen, da haben wir dann ein großes Problem, weil einfach die ganze Zusammenarbeit auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, ne? Zu E-Com-Brands, klar, du hast ja verschiedene Konzepte. Unser Konzept ist jetzt sehr, ich sag mal, noch sehr pull-getrieben. Wir fahren jetzt viel Google Ads natürlich in der Größenordnung, gerade mit den AOVs, die wir durchschieben. Und ja, also genau, fahren im Endeffekt jetzt kein Influencer-Marketing als erste Quelle, kein Meta, sondern Google erstmal. Und ja, unterscheiden uns da vielleicht so ein bisschen. Viele Brands mit kleineren AOVs basieren ja dann eher auf dem Push-Marketing. Aber auch da suchen wir natürlich aktuell Wege, das irgendwie zu ändern.
Du hast gerade gesagt, ihr habt kein fancy Produkt, kein innovatives Produkt, sondern es ist eigentlich relativ generic. Du hast vorhin auch gesagt, dass du einige andere Online-Shops, also früher hattest, bevor du bei Holz for Home dann reingegangen bist und das gemacht hast. Bist du der Meinung, dass man ein fancy Produkt braucht? Oder was sind vielleicht auch, um die Frage anders zu stellen, was sind so die zwei, drei Eigenschaften, wo ich für mich feststellen kann, was für ein Potenzial hat im E-Com gerade überhaupt ein Produkt, was ich habe. Also was sind die Kriterien, die erfüllt sein müssen?
Ich glaube, dass fancy Produkte auch immer ein großes Risiko mitbringen, ne? Also unser Produkt ist nicht herausragend in irgendeiner Form. Wir machen halt Tische, Betten und so weiter. Ein Produkt, was jetzt irgendwie gerade ein Trend, ein Hype ist, hat wahrscheinlich dann in 1, 2 Jahren auch wieder gar keine Nachfrage, ne? Und so ein Produkt bringt halt irgendwo auch ein gewisses Risiko mit, ne? Also ich sehe da gar kein Problem. Also ich glaube, ich würde, glaube ich, gar nicht so ein fancy Hype-Produkt haben wollen, weil ich bin sehr zufrieden, dass wir hier erstmal nachhaltig was aufbauen. Wie gesagt, wir versuchen die Basics zu machen. Wir wollen am Ende hier was aufbauen, ein Konzept, das funktioniert, einen Prozess. Ich sag mal, was uns wahrscheinlich auch von vielen anderen unterscheidet, ist auch ja am Ende die Länge der Wertschöpfungskette. Wir importieren aus China, klar, wir haben jetzt keine Produktion hier vor Ort. Aber wir haben eine eigene Logistik, wir machen die gesamte Retourenaufbereitung selber und so weiter, ne? Also viele würden jetzt sagen, ja, gib das an einen Externen ab, gib das extern ab, gib das noch an eine Agentur. Das ist ein Ansatz, den verfolge ich so wirklich gar nicht. Also wie gesagt, wir machen die Basics, wir versuchen eine möglichst lange Wertschöpfungskette aufzubauen und das dann halt nachhaltig über die nächsten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre und nicht nur jetzt die nächsten 2, ne?
Ja, okay, das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen von ihr startet und seid jetzt bei, du hast gesagt, dieses Jahr ist Ziele zu knapp 7 Mio zu knacken, was aus meiner Sicht schon in der kurzen Zeit ganz guter und starker Wachstum ist. Jetzt hast du gerade auch gesagt, spannendes Produkt braucht man eigentlich nicht, hast einige Punkte aufgezählt rund um, ihr macht Logistik selber, ihr habt auch von der Wertschöpfungskette da einen ganz guten Weg gefunden, auch zu importieren, kostengünstig zu importieren. Das heißt, es ist eher gerade in den Geschäftsmodellen ein guter Hebel für euch im Markt, den ihr gut ausspielen könnt, weil ihr einfach den, sagen wir mal, den Margenteil habt, mit dem ihr spielen könnt. Weil würde jetzt wahrscheinlich, und das vermute ich mal, machen auch andere in der Branche so, würde ich jetzt Logistik auslagern, hätte ich noch eine Agentur drin, hätte ich vielleicht noch Dienstleister für das Thema Kundenservice, wo du mir auch schon ein paar, können wir gerne später auch drüber sprechen, ein paar spannende AI-Sachen gebaut hast. Das heißt, ihr vermarktet ein spannendes Produkt dadurch, weil ihr einfach, oder ein langweiliges Produkt, weil es von euch smart orchestriert wird von der
Ja,
Wirtschaftlichkeit, ne?
hundertprozentig. Also wir sind preislich, glaube ich, sehr attraktiv. Wenn du dir das so im Wettbewerb anschaust, sind wir einfach günstig und versuchen da für unsere Kunden am Ende einfach möglichst viele Prozesse in-house zu machen. Gerade so ein Produkt, also wenn du einen Tisch, der jetzt, ich sag mal, 80, 90 Kilo wiegt, wenn du den extern in die Logistik gibst, da gibt's alle Sonderzuschläge, die du dir nur ausdenken kannst. Also deswegen mache ich das sehr, sehr gerne intern. Da ist das gut abzubilden und fertig. Also das ist jetzt auch, also unser Produkt ist meiner Meinung nach auch nichts, was jetzt, was ich irgendwie jemandem empfehlen würde. Also allein dieser Schmerz, du hast hier einen Tisch, der wiegt dann 80, 90 Kilo. Wir hatten 2024 an Black Friday haben wir, glaube ich, an einem Tag 150 Stück davon verkauft. Erklär das mal deinem Logistiker. Also der freut sich.
Ja, aber wenn du jetzt das sagst, das Produkt ist jetzt von der Qualität her gut und ich glaube, dass ihr, wie du auch gerade schon gesagt hast, von der Wertschöpfungskette da einen ganz guten Hebel habt. Aber warum kaufen die Konsumenten dann bei euch und nicht im Müllhaus, wenn du sagst, es gibt so einen krassen, also was ist der USP so? Warum sagen die Leute, okay, ich kaufe jetzt bei euch?
Eigentlich 2, 3 Themen, die wir jedes Mal hören. Lieferzeit, ich verkaufe ab Lager. Das Möbelhaus erzählt dir meist, ja, warte mal 8 bis 12 Wochen. Wir sind preislich einfach deutlich attraktiver. Also für so einen Tisch aus Eichen, Massivholz kannst du im Möbelhaus auch mal schnell deine 2000 Euro lassen. Der kostet bei uns unter 1000. Ja, das sind im Endeffekt die 2 Themen, ne? Und dann, klar, versuchen wir noch ein Branding drumherum zu bauen und so weiter. Aber am Ende sind wir als Marke derjenige, der ja, was heißt Anti, ja, du hast Fast Fashion, ich weiß nicht, ob du auch Fast Furniture hast, aber bei uns ist es halt, wir machen viel Massivholz. Und das trotzdem einigermaßen erschwinglich. Und das ist am Ende der USP, der irgendwie ankommen muss, den wir vielleicht auch noch nicht genug kommunizieren, aber da sind wir dran. Und ja, am Ende aktuell ist, glaube ich, vielerorts auch einfach der Preis entscheidend. Preis
Ja.
und Lieferzeit.
Spielt einem natürlich dann in der Zeit von Konsumklima ganz gut in die Karten, weil die Leute ja trotzdem irgendwann umziehen und sich Einrichtungen kaufen.
Ja.
Spannend. Also ich finde einen Punkt, den ich an der Stelle machen will, weil ich ihn sehr interessant finde, ist, wir kommen ganz häufig mit Online-Shops in Kontakt, die meinen, dass es eine Marketing-Herausforderung ist, was sie meistern müssen. Also Ads müssen besser werden, Meta-Ads muss gescaled werden, ich brauche irgendeine fancy Kampagnenstruktur. Aber ich glaube, wenn man sich immer wieder auch anschaut, was so die E-Com-Brands sind, die einfach massiv skalieren, auch jetzt in diesen Zeiten, sind es aus meiner Sicht, und das bestätigt auch das, was du gesagt hast, sehr fundamentale und strategische Wettbewerbsvorteile, die man im Geschäftsmodell hat. Also bei dir aus deiner Sicht, so wie ich es wahrnehme, schnelle Logistik, eigene Logistik, das heißt, es ist auch kostenneutraler oder zumindest kostengünstiger und halt auch der Import smart orchestriert. Und dadurch hast du halt sofort einen anderen Hebel und kannst viel mehr auch in die spannenden Auktionen, egal ob jetzt Google oder Meta rein, wo du halt auch die Kunden gewinnst, die aus eurer Sicht dann eben auch bereit sind, AOVs in der Größenordnung zu zahlen.
Ja, 100%. Also, wenn ich jetzt ich so mir die Einkaufspreise von anderen anschaue oder ich mir alleine schon anfange durchzurechnen, wenn ich die Logistik extern machen würde und so weiter, dann kann ich auch meine Ads im nächsten Schritt ausschalten. Also, meiner Meinung nach ist es, also, wir haben es auch vorhin schon gehabt, meiner Meinung nach gibt es diesen Shortcut nicht. Es gibt nicht diese perfekte Kampagnenart, die jetzt plötzlich für dich alles verkauft, was du im Lager stehen hast, die wirst du nicht finden. Da kannst du meiner Meinung nach von träumen und die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht treibt es ja uns auch alle an. Irgendwann finden wir sie vielleicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man einfach auf ganz anderen Ebenen auch denken muss. Im Einkauf. Ich fliege deswegen übermorgen wieder nach China, um einfach da vor Ort die Lieferanten zu sprechen. Und wie gesagt, die Basics zu machen. Einfach vor Ort mit den Lieferanten connecten, denen erklären, was unsere Vision ist, was meine Vision mit dieser Marke ist. Und da spielen wir auf einer anderen Ebene als im Ad-Account, meiner Meinung nach.
Verstehe ich. Wenn du das sagst, vor Ort einfach an, aus meiner Sicht, strategischen Geschäftsmodell Pfeilern schrauben, weil da einfach die Hebelwirkung viel größer ist als irgendwie einmal pro Woche. Also ich meine, um Ads kommt man natürlich am Ende nicht mehr drum herum, aber
Nein.
du nimmst einen viel größeren Hebel in die Hand. Was würdest du denn so für zwei, drei Tipps geben für Leute, um diesen strategischen Geschäftsvorteil oder Wettbewerbsvorteil zu eruieren? Also ich meine, wir haben bei uns bei Ecosa diese Scorecard, wo man sich angeben kann, wie schnell wird das Paket versendet, was habe ich für Konditionen auch vom Einkauf, was habe ich für Zahlungsbedingungen, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist natürlich auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, aber was würdest du da so für ein, zwei Tipps geben, konkret auch?
Gerade natürlich hängt's irgendwo vom Geschäftsmodell ab, ne? Wenn du jetzt so im Bereich wie wir unterwegs bist, wo du aus China importierst, wo du vor allem diese Volumen, also wir sprechen halt von über 100 Containern im Jahr, die aus China hier unser Lager in Melle erreichen. Das ist halt schon ein gewisses Volumen. Da sprechen wir über halt andere Hebel als jetzt jemand, der nur einen Container braucht, um vielleicht denselben Umsatz wie wir zu machen, ne? Also für mich ist wirklich, ich glaube, man muss, wir haben das Thema Shiny Objects irgendwie überall, man muss irgendwo Fokus behalten. Und da ja gibt es viele Themen. Ich glaube grundsätzlich, dass man sich ganz klar sein muss, dass es diesen Shortcut nicht geben wird. Das ist Nummer eins. Und dass man am Ende, du musst einfach arbeiten. Was wollen wir viel drumherum sprechen? Wir haben hier verschiedene neue Ideen, Marken und so weiter oder Bewerber auch, die teilweise große Projekte haben und umsetzen wollen. Und ich sag's am Ende allen. Wir stehen mit Holz for Home da, wo wir jetzt stehen, weil wir einfach arbeiten. Weil wir einfach jeden Tag mit Fleiß, in die Sachen reingehen, wo wir der Meinung sind, das sind die größten Hebel. Wir setzen uns jede Woche hin und definieren die größten Hebel für die nächsten 7 Tage. Und die werden dann angegangen. Und nicht irgendwie ein Hoffen auf irgendwelche Wunder und Lösungen, die sich sonst reinbringen. Ja, also es ist, was kann man so allgemein als Tipp geben? Das ist schwierig.
Ich fühle deinen Punkt auf jeden Fall, aber das ist auch eine Sache, die vielleicht nochmal ganz kurz Perspektive von unserer oder großer Seite, was wir eigentlich immer wieder sehen bei den Cases, die bei uns wirklich auch durch die Decke gehen, ist, dass die Kunden einfach strategische Geschäftsmodellvorteile haben. Und es sind im Zweifel Dinge, die von der Umsetzung her viel länger dauern. Zum Beispiel, wir hatten jetzt vor ein paar Monaten Lieblingskorb, die wir halt innerhalb von ein paar Monaten auf irgendwie 1 Mio Umsatz im Monat hochgefahren haben, und die ist literally eigentlich bei null gestartet. Und da war halt auch der Vorteil, dass sie halt Eigenproduktion hatte oder auch Geschäfts-, also
Ja.
ich erinnere mich zum Beispiel auch an ein, zwei andere Brands, wo es dann eher auch die Produkteinkaufspreise, COGS, so niedrig waren, dass wir einfach sofort in den Meta-Auktionen so viel Hebel hatten und auch Budget ausgeben konnten. Und in dem Moment, wo du dir mehr leisten kannst, kommst du auch automatisch an die spannenderen Kunden ran. Das ist immer so dieser Irrglaube, ich muss auf einen Neukunden möglichst günstig sein. Nee, das ist not true. Es hängt natürlich ein bisschen immer vom Geschäftsmodell ab. Aber am Ende, wenn du dir in den Auktionen durch dein Geschäftsmodell ein bisschen mehr leisten kannst, kommst du natürlich tendenziell eher sofort, und so clever ist Meta Gott sei Dank, an die Kunden ran, die entweder halt wirklich bereit sind, einen hohen Warenkorb auszulösen oder halt auch zumindest einen initialen Kauf tätigen, der dann aber auch sehr schnell, also wir versuchen dann mal von 60 Tagen sofort in den Zweikauf reinzukommen, sofort da dann einfach eine gewisse Hebelwirkung zu haben. Und
Ja.
das, glaube ich, wird von vielen wahnsinnig schnell auch einfach nicht gesehen. Ich habe dazu eine Frage, die ich sehr spannend finde. Sich hinzusetzen und zu priorisieren und für sich selbst zu definieren, auch was sind die Hebel, und nicht über dieses Shiny Object herzufallen. So, also, wir haben auch ja vorgenommen, uns jetzt im zweiten Teil noch ein bisschen über AI auszutauschen. Wie machst du das? Also, wie behältst du Fokus auf den langweiligen Basics und rennst jetzt nicht irgendwelchen Sachen hinterher, wo es heißt, ihr fangt jetzt auf einmal noch crazy an mit. Ich meine, Pinterest und so macht in eurer Branche Sinn, aber das merken wir immer, dass die Leute dann so ganz wirre Gedanken auf einmal kriegen und sagen, ah, ich fange jetzt hier mal einen
Ja,
neuen Channel an. Also wie schafft man es, Fokus zu behalten aus deiner Sicht?
ich verstehe ja das Thema Shiny Objects auch komplett. Also wir sind ja alle irgendwie Nerds, die da irgendwie in diesem ganzen Kosmos unterwegs sind und die diese ganzen Projekte lieben und diese ganzen Optionen und so weiter gerne mal ausprobieren wollen. Ich bin auch unfassbar neugierig, keine Frage. Aber ja, da musst du dich zu zwingen. Also in meinem Fall ist es vielleicht einfach ein verdammt voller Terminkalender, den ich mir aber sehr, ja, sehr bewusst einfach vollziehe, ne? Also ich setze mich einmal hin und mache dann für die Woche den kompletten Plan. Was habe ich diese Woche vor? Und da musst du dir dann in dieser Zeit bewusst sein, ey, die Themen bleiben außen vor und die Themen sind hoffentlich ein großer Hebel. In unserem Fall ist das gerade viel auch Recruiting. Ich habe jeden Tag irgendwie mehrere Bewerbungsgespräche aktuell und sowas. Und vielleicht sitze ich nicht in meinem Claude Code drinne und baue die nächste große Neuheit. Ja, jeder so wie er möchte. Ich bin auch hundertprozentig, gerade wenn wir jetzt zum Thema AI so ein paar Sätze verlieren, sage ich mal. Ich bin unfassbar gespannt, was da die nächsten Monate noch kommt. Und wir haben ja auch drüber gesprochen, wir versuchen das schon sehr proaktiv bei uns zu integrieren. Ich kann aber gerade KI-mäßig einfach einen Tipp für alle, gerade weil ich jetzt in letzter Zeit auch viel im Mittelstand unterwegs war und da einfach so ein bisschen ja, KI-Tipps, was weiß ich, gegeben habe oder einfach Kontakte hatte, wo ich so ein bisschen, wie fangen wir an? Einfach die Frage war, und ganz einfach, der erste Tipp ist, du ziehst dir deine gesamte Belegschaft zusammen und dann sagst du einmal, irgendjemand aus einer Marketingabteilung, was auch immer, hält einmal kurz einen Vortrag wirklich zu KI Basics. Also wirklich zu, wie nutze ich ChatGPT, von mir aus auch im Free-Tier und jetzt gar nicht so Pro-Version und so weiter. und erklärst einfach einmal, das kannst du machen. Und im Nachgang geht ein ITler einmal rum und installiert auf jedem Rechner einmal die Erweiterung. Fertig. Mhm. Damit hast du einfach in Abteilungen, die sonst vielleicht gar keinen, ich meine, das betrifft uns jetzt sehr, weil, wie gesagt, wir haben diese lange Wertschöpfungskette. Ich habe die Buchhaltung in-house, ich habe die Logistik in-house, ich habe das alles in-house. Entsprechend, wenn dein ganzes Team nur ein Marketing-Team ist, dann hat wahrscheinlich jeder Touchpoints zur KI. Keine Frage. Aber wenn ich da eine Buchhalterin von sitzen habe, die sonst vielleicht nicht so viel damit zu tun hat oder einen Disponenten sitzen habe, der keine Touchpoints hat, dann ist das der erste große Hebel, den du sofort machen solltest. Hundertprozentig.
Weil die Leute sonst überfahren sind und auch gar nicht verstehen, wie sie es anwenden können. Also eher bei kleineren Sachen anfangen.
Ja, es fängt einfach bei so Einstellungen am Computer an. Dass die Leute einfach wissen, wenn ich das einstellen muss, dann frage ich halt einmal ChatGPT, was auch immer, und kriege eine Anleitung, wie ich es ungefähr machen kann. So.
So ein bisschen recherchieren, meinst du?
Das ist auch wieder so ein Thema von Basics. Alle wollen hoch hinaus, alle wollen da den vollautomatisierten Agenten haben. Erstmal einfach dafür sorgen, dass deine Buchhaltung nicht den ITler für eine halbe Stunde belegt, weil irgendwie der Rechner nach 30 Minuten in Sleep-Modus geht oder was auch immer. Weißt du, solche Sachen, das sind ja die Basics. Das ist so. Also das ist meiner Meinung nach, gerade bei großen Teams, die nicht so KI, aber da sind wir auch, das hat irgendwo auch diese Anleihen. Ich glaube, ihr arbeitet auch viel mit Brands, die jetzt gar nicht so ein breites Team haben, wo jetzt wirklich viele sehr tief schon im KI-Thema drinstecken. Oder zumindest, was heißt tief drinstecken? Sehr, sehr, ja, motiviert sind. Sagen wir es so. Ja.
Also ich glaube, Wissen als Founder an jetzt seine Belegschaft abzugeben, ist auf jeden Fall eine aus meiner Sicht sehr relevante Herausforderung gerade im Markt. Ich glaube, was aber noch relevanter ist, ist auf Founder-Ebene überhaupt zu checken, was ist denn ein sinnvoller Use Case? Und ich finde gerade, so war auch vor ein paar Wochen so voll im Loophole und habe nur irgendwie von den Amerikanern irgendwie School, Community und hey, ich habe hier neue Templates gebaut und Cloud Code knallt und so. Und mit Sicherheit sind viele Dinge davon auch sinnvoll, aber es ist auch mindestens genauso viel einfach irgendwie shiny Object, was überhaupt keinen Business Impact hat. Das heißt, was sind denn jetzt aus deiner Sicht Dinge, spezielle Use Cases im E-Com, wo du sagst, da macht es mit dem, was jetzt gerade schon geht, absolut Sinn, sich damit auseinanderzusetzen?
Wir haben so vieles. Wir haben so vieles.
Erzähl mal.
Also, was sind so. Also du fang mit Newslettern an. Nimm Cloud Code, bau nicht dein eigenes ERP-System. Das ist vielleicht eine Nummer zu groß, sondern bau erstmal einen Newsletter. Also der bringt sofort Kohle. Da hast du sofort einen schönen Deckungsbeitrag, der dazukommt. Cloud Code baut dir das in Sekundenschnelle, ein hochwertiges Design. Zieh dir, also um es ganz praktisch zu machen für jeden, der zuhört quasi, Step 1, CSS-Datei in Shopify aus dem Theme ziehen, dann Cloud Code das Ding reinschmeißen und dritter Step, ein paar E-Mails bauen. Super schnell, Riesen-Impact. Riesen-Impact.
Aber sprechen wir jetzt über Flows? Also zum Beispiel
gibt's jetzt einfach die Kampagnen. Also wenn du jetzt wirklich schnell willst, dann einfach die Kampagnen, das, was jetzt vielleicht irgendwie, wo jemand mit diesem Klaviyo-Builder sich irgendwas zusammenbaut, einfach den HTML-Code schreiben, Abfahrt.
Aber was schreibe ich in die E-Mail rein? Also mit was würdest du beginnen?
Gut, da kannst du willst jetzt richtig auf Marketingstrategie raus, ne?
Nee. Also wir müssen jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber ich glaube, da jetzt mit Kleinigkeiten anzufangen und sich den HTML-Code zusammenzuziehen und es einfach mal zu testen, halte ich für wahnsinnig sinnvoll. Ich finde eine Sache sehr wahr, die du gerade in der Aussage aus meiner Sicht sehr genailt hast, auch wenn du so ein bisschen drumherum geredet hast. Ich glaube, dass viele im AI-Kosmos das Gefühl haben, gesamte Prozesse in der Wertschöpfung komplett einmal durchzutakten, ohne von, sagen wir mal, 100 Mal den Prozess zumindest, sagen wir mal, zumindest 90 Mal in einer gewissen ähnlichen Abfolge durchgesetzt zu haben. Und damit baust du
Vielleicht, ja, ich weiß, was du meinst. Weil,
baust du
also,
laufend Band riesige Prozesse, die du am Ende dann aber gar nicht so umsetzt, weil der Prozess so auch in der Realität gar nicht unbedingt läuft. Weißt du, ich meine?
ja, ich habe den Step übersprungen gerade, weil wir da quasi schon durch sind, sage ich mal. Aber du hast recht. Also es ist, viele wollen einfach, also was heißt viele? Ich glaube aktuell, du musst noch nicht ganzheitlich, alles muss automatisch laufen. Das ist aktuell noch mit zu viel Arbeit verbunden. Die Preis-Leistung, der Aufwand gegenüber dem, was du dann als Reward am Ende hast, das steht noch nicht so hundertprozentig im Verhältnis. Deswegen habe ich jetzt sofort gesagt, ey, mach die kleinen Steps, bau dir erstmal eine Klaviyo-Mail und Abfahrt. Und das natürlich, dafür musst du noch immer deine Finger bewegen, du musst noch immer was tippen.
Ja.
Aber ich glaube, das ist der Anfang. Das ist das Thema, wo wir jetzt stehen. Und dann kann der nächste Step kommen. Und dann lässt du dir vielleicht von Claude auch die Kampagnenstruktur schreiben oder lässt dir ganze Creative-Pläne, ganze Kampagnenstrukturen aufbauen oder was auch immer. Aber ja, ich habe es gerade so ein bisschen geskippt, aber erstmal diese kleinen Schritte. Die gerade wirklich, also wo du in Sekunden krasse Ergebnisse bekommst, die erstmal zu machen und darüber hinaus dann nicht in dieses Loch von Shiny Objects reinzufallen. Das
Ja.
ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig.
Ja, ich glaube, dass basierend auf dieser Denkweise diese Effizienz von unten herauszuführen. Und es können super banale Dinge sein, dass zum Beispiel ein Transkript von einem Showfix erstmal immer in den Doc reinwandert. Oder dass beispielsweise bei uns ist jetzt vor allem das Thema Ad Recycling. Also ich mache nebenbei noch Marketing für Ecosa, für beide Unternehmen, schau, dass da irgendwie im Sales jeden Monat genügend Leads reinkommt, die dann auch verarbeitet werden können. Und alleine da sich mal so fundamental Gedanken zu machen, als Beispiel im Ads-Bereich. Wir hatten die letzten Monate immer wieder das Problem, dass wir halt Ads geshootet haben, das waren immer One-Tags, und dann haben wir aber nach 4, 5 Wochen halt dann nochmal komplett neue Ads gedreht, aber wir sind nie in dieses Recycling reingekommen, weil der Content, der halt einmal gedreht wurde, so schlecht abgelegt und sortiert wurde, dass wir eigentlich nicht zusammenstückeln konnten im Baukastensystem. Und das ist eigentlich relativ simpel. Ich muss euch sagen, ich bin die letzte Person, die sich selbst irgendwo hinstellen würde und sagen würde, ich checke Airtable oder Make oder Superbase oder wie auch immer. Aber am Ende ist es relativ basic. Du fängst einfach an zu bilden, indem du immer wieder nur Screenshots machst von deinem Bildschirmausschnitt, promptest es halt in Claude rein und sagst, erklär mir, wo ich klicken soll, damit ich diesen Zielzustand erreiche. Und genauso, wenn du so eigentlich vorgehst, lernst du so ein bisschen ongoing. So, ich habe so Zapier gelernt, ich habe so Make gelernt, jetzt lerne ich so auch die anderen, also verschiedenste Dinge, und ich werde es mit Claude Code auch genauso machen. Und das, glaube ich, durchdringen viele Leute gerade noch nicht ganz, dass so dieses Learning by doing eigentlich gerade super einfach wäre.
Ja, 100%. Aber dann nicht zu viel. Nicht zu viel wollen. Weil das habe ich ganz oft. Dieses, ja, dann lass uns doch dafür, also wir müssen jetzt dafür sorgen, dass, ja, dass wir gar keinen Mitarbeiter mehr im Kundenservice brauchen. Nee, das ist, du willst zu viel. Mach jetzt erstmal das, was halt, was so 80, so ein 80-20-Prinzip. Mach doch erstmal die 80%, dann brauchst du noch immer einen Mitarbeiter, ja. Aber du willst diesen Mitarbeiter ja auch haben. Was, wenn du im Kundenservice keinen Mitarbeiter mehr hast, dann eskaliert jeder Fall, der eskaliert, sofort auf deinen Tisch als Geschäftsführer. Wo soll er sonst hin eskalieren? So, und so, das steht für mich noch in keinem Verhältnis. Man muss da schon wissen, wo dann endlich die, ja, irgendwie das Limit ist oder wo dann wo der Mehrwert dann rauskommt, ne?
Ja, verstehe ich absolut. Du hast jetzt vorhin ein Beispiel gebracht mit E-Mail-Kampagnen mit HTML-Code bauen. Hast du noch ein, zwei andere Nuggets, wo du sagen würdest, dass das wäre auf jeden Fall sinnvoll, klein damit anzufangen, hat aber trotzdem einen großen Hebel?
Boah, eigentlich, also die zwei, die ich jetzt hatte, so mit erstmal die komplette Belegschaft mitnehmen, betrifft wirklich wahrscheinlich nicht so viele hier, die hier zuhören, weil einfach oft das so ein, wenn du nur ein E-Com-Team hast, das ist halt einfach tief drin, verstehe ich. Nächster Step, Klaviyo Mails ist für mich so ein No-Brainer, weil du einfach Umsatz sofort reinholen kannst. Dann ja, so grob, ich meine, Texte schreiben und so weiter ist natürlich auch ein Thema, was häufig gemacht wird. Ja, ich meine, wir könnten jetzt ins Coding noch weiter rein, Shopify Sections einfach auch mit Claude schnell erstellen. Da baust du dir auch einen Shop in Sekunden zusammen, oder Sekunden ist jetzt übertrieben, aber im Gegensatz zu früher ist das eine ganz andere Nummer. Und da musst du nicht irgendwie 50 Euro bei irgendeinem Section Builder oder sonst was lassen. Das baut Claude dir genauso, wie du es haben willst. Ansonsten, ja, ich meine, wir könnten ins Marketing noch weiter rein, aber ich glaube, wir belassen es mal erstmal dabei.
Spannend, okay. Wenn wir uns jetzt sagen, so nächsten 5 Jahre, du hast vorhin schon gesagt, du bist sehr interessiert oder findest es sehr spannend und aufregend, was jetzt mit rund um AI passiert. Was ist so deine Prognose für AI im E-Commerce? So, was wird passieren für die nächsten 5 Jahre?
Also im E-Commerce, wir sind schon immer die Blödmänner, die ganz vorne mit dabei sind, ne? Also irgendwie rennen wir alle gerade so schnell, wie es nur geht. Und wie gesagt, ich habe so ein bisschen so meine Fühler auch im Mittelstand irgendwo ausgestreckt, gerade auch, weil wir ja als Gruppe hier auch ein Palettenunternehmen und so weiter haben. Wir sind als E-Commerce in einem ganz anderen Kosmos unterwegs als alle anderen da draußen. Das ist erstmal Step 1. Ansonsten, ich glaube schon, dass wir in 5 Jahren einfach, was wir an Effizienzsteigerung sehen werden, wird brutal. Ich glaube, wir werden gerade auch diese Strukturen, wie ich es gerade gesagt habe, ich glaube, es ist nicht sinnvoll, eine Abteilung mit 0 Mitarbeitern zu haben, weil wir haben einmal das Thema Fokus. Du musst auf einen Bereich, also Bereiche, die richtig Fokus haben, wo einer sich nur um ein Thema kümmert, die funktionieren. Bereiche, wo jemand 10 Sachen gleichzeitig machen muss, funktionieren meistens nicht. Das habe ich irgendwie die le letzten 5, 6, 7 Jahre so gelernt. Und deswegen glaube ich, dass es auch in Zukunft viel so bleiben wird, dass man einen Mitarbeiter in einer Abteilung hat und den dann mit KI wirklich an Produktivität vervier-, fünf-, sechs-, siebenfacht. Und ich denke, das wird das Thema für die nächsten 5, 6, 7 Jahre, irgendwo sowas.
Spannend. Also, ich habe, oder wir haben auch verschiedenste Hypothesen, wo sich die Branche hinentwickeln wird. Kurzfristig oder beziehungsweise auch langfristig, glaube ich, wird es irgendwo auch weniger Raum geben für Fehler und für Ineffizienz. Das heißt, die
Ja.
Unternehmen, wo wir jetzt sehen, die sich wahnsinnig schwer tun, jetzt auch langsam dagegen anzukommen, Meta-CACs auf Neukunden brutal hoch sind und da auch kein Hebel drin ist, sind genau die, die sich um diese strategischen Geschäfts- oder Leitplanken, also Lieferanten, Konditionen, wie schnell sind die Produkte da, wie schnell habe ich in-house viele Dinge abgebildet oder habe ich gefühlt Fixkostenapparat von irgendwie, keine Ahnung, 40, 50%, weil ich eine Agentur habe, weil ich noch einen Freelancer habe, weil ich Editing, also alles irgendwo nach draußen gegeben habe und nichts irgendwie intern mache. Und gepaart dessen wird der Raum einfach aus meiner Sicht viel enger. Und dieser Gedanke dann zu sagen, ja, ich habe dann mehr Output im Ads-Bereich oder ich schaffe es, meinen CAC-Meter zu drücken. Das sind teilweise Dinge, die schon am Ende ein paar Prozentpunkte rausholen. Aber das ist auch das, was wir bei Ecosa aus meiner Sicht sehr gut machen. Es ist viel auch den Leuten zu helfen, zum Beispiel ihr Ads-Problem zu lösen, aber in dem Moment ihm auch zu erklären, wie sie in diesem Ads Creative Thema Hebel in die Hand nehmen können, die A nicht lange brauchen im Umsetzen, weil wie du vorhin schon gesagt hast, dann fliege ich halt einmal nach, I don't know, Indonesien, China, however und verhandle mit den Leuten. Ich ziehe meine Amex rein, damit ich ein Zahlungsziel von 60 Tagen habe. Und ich schaue, dass meine Produkte so importiert werden, dass ich halt nicht irgendwie 3 Wochen Lieferzeit habe. Und alleine solche drei, die drei Dinger mal ordentlich zu hebeln und sich auch die Frage zu stellen, was, also welche Kosten stehen gerade was gegenüber, so habe ich jetzt nichts gegen Agenturen sagen, aber habe ich viel externe Dienstleister, schaffe ich das intern nicht, und diese Hebel einzusetzen halte ich für fast relevant, und damit glaube ich, werden die nächsten Jahre durch AI gnadenloser, weil die, die das gut machen, die werden so eine immense Produktivität haben, dass die in den Auktionen Meta alles kaputt schießen, und alle anderen werden auf ihrem kleinen Scale so ein bisschen testen, aber kommen einfach gar nicht an die Kunden ran, weil sie eigentlich nur noch das, ich will sagen, Fallobst ernten, aber ich denke, du verstehst, was ich meine.
Ja, aber das am Ende, wir kommen ja beide auf denselben Punkt. Es sind einfach die Basics. Es ist wirklich dieses jetzt mit dem Lieferanten nochmal sprechen, jetzt nochmal hier mit meinem Versanddienstleister sprechen und sowas. Das wird dir die KI nicht abnehmen. Also das sind am Ende menschliche Beziehungen, die da sein müssen, damit es funktioniert. Und das ist ein Vertrauen und darauf basiert's. Und ob du dann, keine Ahnung, wie Conversion optimiert dein Shop ist, das sind, glaube ich, Themen, da werden sehr viele Shops, Shopify-Shops oder was dann in Zukunft noch an Systemen kommt, werden dann doch sehr ähnlich plötzlich aussehen, weil einfach wahrscheinlich ein KI-Agent dir so einen Shop in drei Prompts zusammenbaut, der dann halbwegs funktioniert, ne? Und dann
Ja.
musst du wirklich einfach in der echten Welt deine Skills aufgebaut haben. Das ist dann leider
Ja.
so. Leider oder nicht leider, wie auch immer.
Es ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Aushalten eben, gerade die Leute, die sehr Dopamin-loaded sind, einfach boring Shit zu tun. Das merken wir immer wieder. Die Kunden, die bei uns bereit sind, sich auch mit Tracking-Themen auseinanderzusetzen, haben einfach einen viel größeren Hebel als die, die einfach nur platt jeden Dienstag irgendwie bei uns in den Call reinkommen und ihre Ads zeigen und wir sagen, ja, sind geil, aber du hast halt trotzdem noch nicht die Hebel in die Hand genommen, die es eigentlich bräuchte.
Ja.
Lukas, vielen Dank dir. Ich fand es super spannend. Ich musste ganz kurz eine Anekdote teilen, das war irgendwie so ein wilder Gedanke von, als du erzählt hast, bei euch rumpeln die ganzen LKWs rein nach Melle. Melle ist ja, glaube ich, wie du es mir beschrieben hast, ein kleines Dorf. Wie war das so? Also haben die dann Umgehungsstraßen bei euch im Dorf gelegt, als es
Nein,
losging?
also wir haben ja hier doch eine relativ gut ausgeprägte, ja, wir haben viele Küchenhersteller hier in der Umgebung. Hier ist schon einiges los. Und Paletten-LKWs sind noch deutlich mehr. Also ein Paletten-LKW hat ja wenig Warenwert. Die sind noch deutlich auffälliger hier vor Ort.
Spannend.
Aber ja, was willst du machen? Also es ist natürlich für so ein Dorf, wir sind halt nicht, hier gibt's kein Amazon oder sonst was, ne? Das ist schon richtig.
Spannend. Wie ist es mit dem Hiring? Jetzt vielleicht letzte Frage. Du hast gesagt, ihr sucht so, ist auch immer ein bisschen die Frage, sucht man vor Ort oder remote? Ich glaube, wahnsinnig viele Online-Shops haben Schwierigkeiten im Hiring.
Oh,
Stehst du gerade?
da sind wir hier auf ganz dünnem Eis. Nein, wir haben Stand heute keinen einzigen Remote-Mitarbeiter. Es ist
Okay.
jeder Einzelne in Melle vor Ort. Da bin ich auch sehr glücklich mit. Und entsprechend suche ich nur Leute vor Ort.
Okay, aber wie kommt man an die Leute ran? Also was muss man denen bieten oder wie kommt man da in Kontakt mit denen?
Wir sind sehr, sehr viel mit Quereinsteigern und so weiter unterwegs. Wir lernen die Leute dann gerne auch selber an. Ich meine, die eine Kollegin ist ja jetzt bei euch in der Schulung, ne? Das ja auch noch on top. Also wir holen uns auch externe Experten dazu.
Ja.
Und ja, also das sind am Ende halt die Wege, die wir gehen. Ich bin immer auf der Suche nach irgendwie Leuten, die hier Hunger haben, die irgendwie vorankommen wollen. Da haben wir auch echt ein paar wirklich coole Mitarbeiter hier, die da echt Bock drauf haben, die für die Marke brennen und Vollgas geben. Und am Ende, wir bekommen, ja, was heißt komischerweise, aber wir bekommen schon viele Bewerbungen. Und also wenn ich jetzt bewerbungsmäßig so gucken, also ich brauche nicht mehr Bewerbungen. Ich brauche Stand heute eher weniger, damit ich dann besser durchsortieren kann. Aber ich meine, auch das ist ein Luxusproblem, ne? ich spreche mit den ganzen Leuten. Natürlich, wenn du dann sehr spezielle Stellen hast, ich suche jetzt Stand heute einen Vertriebler, der sich im Möbelbereich sehr gut auskennt, weil wie gesagt, mit dem lokalen Handel, ich bin da auf gar keiner Ebene mit denen. Das funktioniert so gar nicht. Und deswegen brauche ich jetzt irgendwie mal jemanden, der vielleicht schon erfolgreich an Möbelhäuser verkauft hat, weil ich habe sonst das Gefühl, wir kommen da nie auf einen Nenner. So, da müssen wir jetzt schon tiefer irgendwie suchen. Aber so für ein E-Commerce, da bin ich sehr froh, wenn wir die Leute teilweise auch einfach selber anlernen können, weil ich dann das Gefühl habe, dann können wir auch die Weichen ein bisschen mehr selber stellen, wie dann das in Zukunft läuft.
Okay, das heißt, es sind Recruiting-Ads, die ihr laufen habt. Ich glaube, ihr seid regionale eh mit Sponsoring.
Tatsächlich gar nicht.
Okay,
Also
werben sich die Leute dann.
die kommen tatsächlich über unsere Karriereseite auf Holzhau Home. Da kommt echt
Okay.
einiges rein. Wir haben jetzt über Personio natürlich die Stellen sehr breit verteilt auf verschiedensten Plattformen.
Ja.
Da kommt auch noch einiges rein, aber das ist tatsächlich Stand heute alles ohne zusätzliche Kosten. Also die Sachen sind da einfach online für
Ja.
dich.
Also ich glaube, dass es immer ein bisschen die Frage ist, was für Charakter hole ich mir rein? Hole ich mir Leute rein, die sofort funktionieren, weil ich in gewissen Phasen im Geschäftsmodell einfach keine Zeit als Geschäftsführer oder Führungskraft habe, die Leute einzulernen. Wir zum Beispiel auch bei Ecosa suchen mehr nach Leuten, die sofort Plug and Play funktionieren, die diesen ständigen Austausch nicht brauchen und die sich auch eigenständig in ihre Themen reinrecherchieren. Weil ich meine, wir haben ja alles vorliegen. So jemand, der jetzt Kunden betreut, der kann sich einmal alles selber anschauen und dann kann das auch selber im besten Fall. Aber ja, super spannend.
Verstehe ich, ja. Also verstehe ich hundertprozentig. Wir gehen viele Themen einfach so ein bisschen, ich weiß es nicht, also so ein bisschen anders an. So. Und dann bin ich teilweise ganz froh, wenn Leute jetzt vielleicht noch nicht irgendwie in so einem riesen Konzern gearbeitet haben, wo man vielleicht dann so ein bisschen festgefahren auch ist. Sondern ich gucke mehr drauf, wie die Leute einfach ins Team passen, so vom Typ her, ne? Deswegen sind wir auch vor Ort, weil es ist sehr interessant. Also wir haben schon Mitarbeiter gehabt, wo Ex-Arbeitgeber gesagt haben, das ist eine Vollkatastrophe, niemals einstellen. Und bei uns im Team funktioniert der jetzt aber unglaublich gut. Und ich glaube, das ist auch viel diese Dynamik, die vor Ort einfach entsteht, die halt hier im Büro dann ist, wo neue Produkte ankommen, sofort gemeinsam ausgepackt werden, jeder mal drauf gucken kann, was haben wir jetzt im Sortiment? Genau. Ja.
Spannend. Du, vielen Dank. Also für alle, die jetzt noch zuhören und sagen, sie sind offen gerade für einen Job, meldet euch auf jeden Fall bei Lukas.
Vor allem Möbelexperten.
Möbelexperten. Okay. Also alle, die zuhören und die da Bock drauf haben, let's go. Ich muss auch ehrlich sagen, gerade jetzt auch, weil vor allem eher Ecom-Founder bei uns zuhören, ich finde den Austausch mit dir immer sehr erfrischend, weil du keine emotionsgetriebene Kreatur bist, sondern du hast eigentlich relativ viel Plan, sehr viel Ruhe auch in dem, was du tust, was ich sehr angenehm finde. Deswegen, ja,
Ja,
alle, die
danke
Bock
dir.
haben, können immer auf LinkedIn schreiben. Vielleicht ja jemand. Nein.
Ja.
Okay,
Gerne
nice.
melden. Ich freue mich natürlich über jeden Austausch, gerade so im
Ja.
E-Com-Bereich. Ich meine, wir haben gerade über OMR und Co. gesprochen. Brauchen wir jetzt nicht thematisieren, sonst sprechen wir hier noch eine halbe Stunde.
Ja, nee,
Nein,
nein.
aber freut mich, ja, danke dir für den Austausch, und ich bin sehr gespannt, was wir noch so gemeinsam auf die Beine stellen können.
Sehr gerne. Für alle, die jetzt bis hierhin zugehört haben, wir suchen weiterhin bei Kursa nach coolen, jungen Shops, die einfach schon sehr früh, Anfang 20, Ende 20, wie auch immer, einfach humble reingegangen sind und einfach geil skaliert haben. Wer da Bock drauf hat, seine Founder-Story hier zu sharen, bei uns im Podcast und auch auf YouTube, kann sehr gerne bei an mich outreachen. Einfach Tobias Winklow auf LinkedIn. Und ja, Lukas, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ich hoffe, dass ihr dieses Jahr alles gut hinbekommt. Und genau, wir bleiben in Kontakt.
Machen wir so. Danke dir. Bis dann.